Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst und vor allem, dass du da bist. Wir sagen dir als Gemeinde, es geht uns um dich. Jesus ist das Zentrum. Es geht um ihn. Es geht nicht um Gebäude, Finanzen. Es geht um ihn. Ihm Raum zu geben, ihn mehr zu entdecken, uns ihm zu öffnen. Und ich danke dir einfach für deine Gemeinde hier in dieser Region, für deine Emmanuel-Gemeinde, wo du der Oberhirte bist. Und danke, Herr, für diesen besonderen Gottesdienst und alle, die da sind und dein Wort. Amen. Schön, dass ihr da seid. So warm hier und gemütlich. Ja. Wir hatten vor 2 Wochen Hoffnungsfest. Und was mir Gott aufs Herz gelegt hat, war ein Satz. Die Welt sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Gott sagt, die Hoffnung stirbt nie. Und warum stirbt die nie? Weil Jesus lebt. Wer war das? Kriegst du ein Schokolade von mir, aber ich habe keinen dabei. Nächstes Mal. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus Christus. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn du hier bist, und das habe ich so auf dem Herzen, vielleicht wirklich hoffnungslos. Ja? Das kennen wir alle. Hoffnungslosigkeit. Ja? Das Leben ist nicht immer so hoffnungsvoll. Aber die Wahrheit ist, Jesus Christus ist die Hoffnung. Ist deine Hoffnung. Egal, wie du hierher kommst. Egal, wie es dir geht und du keinen Funken Hoffnung hast, du kannst dich auf eine lebendige Hoffnung berufen, Jesus Christus. Lebendig, lebend, pulsierend, gegenwärtig. Ach ja, genau. Ich bin auch noch am Lernen. Aber nicht das Thema heute. Gestern waren wir von der Männerzeit, also übrigens, Klammer auf, wer in die Männerzeit kommen will, muss Mann sein. Es gibt nicht mehr Herausforderungen, Klammer zu. Wir waren am Bogenschießen, wir machen verschiedene Dinge, wir grillen viel, wir machen Bogenschießen, bauen Beziehungen. Und wir Männer kommen ja viel schneller zum Thema, was wir auch müssen, weil wir viel weniger Worte haben. Und es war so krass, weil leider habe ich jetzt, bin ich unvorbereitet, das Bild habe ich nicht da. Aber wir haben wirklich 3 Stunden nichts anderes gemacht, wie in Bogen zu spannen. Das habe ich früher einfach habe ich den Haselnuss-Dings da abgeschnitten und habe mir ein Feld gemacht, habe geschossen. Ich habe aber gestern gelernt, dass man sich da richtig vorbereiten kann, wie man schießt. Ich wusste gar nicht, dass es ein Zielauge gibt. Also eins von beiden ist das Zielauge. Und da ich Linksfüßer und Händler bin, dachte ich, ich bin Linksäuger, aber ich bin Rechtsäuger. Das war dann auch spannend. Ja. Und es hat wirklich gestimmt. Ja. Und wir haben da 3 Stunden lang trainiert, um zu schießen. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist doch auch immer nicht so von ungefähr, dass man sich die Zeit vertreibt, außer dass wir coole Gemeinschaft hatten, sondern ich habe gedacht, unser Leben muss doch auch ein Ziel haben. Wir haben alle den Bogen nicht aufeinander gerichtet, wie wir das manchmal im Leben tun, wir haben sie auf die Zielscheibe gerichtet, nach vorne, wir hatten was anvisiert und wir haben uns in der Hitze 3 Stunden Zeit genommen, um das zu trainieren. Einige haben die Sonnencreme vergessen, wir sind verbrannt und gezeichnet von den Kniekehlen bis zu den Armbeugen, ja, aber trotzdem waren wir irgendwie da und waren, das ist einfach so ein Männerding, wobei Frauen auch Bogen schießen, ja. War auch eine dabei, genau. Also wir machen da Ausnahmen. Deswegen, Gott zielt was ganz Spezielles ab. Er zielt ab auf dein Leben. Er hat ein Interesse, dir zu begegnen, nicht nur Hoffnung zu geben, sondern viel mehr. Und ich bin nach 61 Jahren immer noch dabei, das zu entdecken, wobei die ersten Jahre habe ich nicht so ganz bewusst wahrgenommen, aber es war bestimmt ganz toll. Und deswegen, die Botschaft heute Morgen ist, Jesus zielt auf dein Leben. Er hat dich im Fokus. Und das ist völlig egal, welchem Zustand du bist. Wichtig ist nur eines, und da spricht der Psalm davon, dass du atmest. Also es gibt eine Form, wo man Gott nicht anbetet, und das sind die Toten. Alle anderen Daseinsformen dürfen Gott entdecken, anbeten, mitten in der Not und mitten in schwierigen Zeiten. Es gibt keine andere Hoffnung, und es gibt auch in der Welt keine Hoffnung. Es gibt nur eine Hoffnung, und das ist Jesus Christus. Tut mir leid, steht in der Bibel, tut mir eigentlich nicht leid, weil wir sind so froh, dass wir diese Hoffnung haben, oder? Ja, wir sind schon so froh, dass wir die Hoffnung haben. Ja, ziemlich froh sogar. Ja, wir ja. Zur Ehre Gottes. Ja. So, ich habe nur heute Morgen auch gedacht, Gott, hey, wie, deine Probleme wollte ich auch nicht haben, jetzt, wenn ich nur an mich denke. Ja? Also, aber was treibt Eltern dazu, Kinder zu wollen? Macht man da eine Rechnung auf und sagt, wahrscheinlich wird es so und so laufen? Und dann lassen wir das lieber vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber man will doch seine Liebe, die steckt doch in uns, weitergeben. Und man geht doch da in Vorlage total und ja, will da was Nettes schaffen. Man schafft ja auch nicht richtig, ja. Es passiert nicht von selbst, aber der eigentliche Schöpfer ist ja da auch Gott. Und wir dürfen auch sehen, dass Gott uns geschaffen hat und sein Plan war ja von Anfang an, dass er in ganz enger Gemeinschaft mit uns ist. Wir funktionieren ja eigentlich gar nicht ohne Gott und deswegen kollabiert es auch in der Welt ohne Gott. Und übrigens ist der einzigste Grund, warum wir noch hier sind, das Evangelium weiterzugeben. Uli, wir sind so dankbar für jeden in der Gemeinde, aber auch für dich als Evangelist, dass du da bist, dein Herz da reinbringst, was Evangelisation anbetrifft. Wir segnen dich über alle Maßen. Das soll überströmen und überfließen in die ganze Region hinein, wo wir schon Anfänge sehen. Ja. Kann man es? Ja. Wie ihr wollt, ja? Okay. Genau. Welche Eltern bringen ihr Kind auf die Welt und geben sie sofort ab in die Adoption und holen sie nach 49 Jahren wieder zu sich? Gibt es sowas? Vielleicht aus einer großen Not? Aber es ist nicht so der normale Werdegang. Wieso gibt Jesus seine Gemeinde weg hier auf die Erde, um sie erst später zu sich holen? Das macht doch keinen Sinn, wenn wir nicht sehen, dass wir Salz und Licht sein sollen. Sonst macht es doch gar keinen Sinn. Da wäre es doch für uns alle und für ihn schöner, bei ihm zu sein, oder? Nichts gegen hier zu leben, aber manchmal fühle ich mich, das ist schon ein bisschen befremdlich hier. So richtig zu Hause finde ich hier nicht rein, ja. Ich finde manches cool und wir fahren in Urlaub, super. Aber ohne Jesus habe ich schon gemerkt, macht da der Urlaub keinen Spaß. Du kannst ja in den coolsten Orten sein, aber wenn du in deinem Ort, ja, den du ja mitnimmst, ja, wenn es da drin, ja, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ist ja das Hammermäßige, dass Gott einen Friedensort in uns schafft. Nicht in die Umstände, vielleicht auch, vielleicht in Folge, manchmal vielleicht als erstes. Aber in der Regel ist der Friedensort in uns. Und wir feiern ja jetzt die besonderen Tage zwischen Auferstehung und Pfingsten. Und können wir da mal in die Bibel reinschauen, wer die Bibel dabei hat? Einige haben sie dabei. Digital oder nicht, ich kann es auch vorlesen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sehr bekannt, uns allen sehr bekannt. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Eigentlich könnte man da schon wieder stehen bleiben, weil ich dachte, die sind gläubig. Aber okay, ja, lassen wir es mal offen. Und haben der Heilige Geist. Also es wird Kraft kommen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Und ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und ich glaube, was wir neu entdecken wollen und festhalten, ist eine Worttheologie und keine Erfahrungstheologie. Vielleicht hält uns viel zurück, mich will auch mal viel zurückhalten. Aber ich habe mich neu entschlossen, am Wort entlang zu gehen. Ich lasse mich gern inspirieren wieder, wo ich vielleicht eingetrocknet bin. Ja, und ich habe mich für vieles neu entschlossen auch, dass ich bedingungslos festhalte. Man braucht eine gewisse Naivität. Die Bibel spricht davon, wir müssen werden wie Kinder. Das ist ja das Einfache einerseits. Auf uns ist schwierig, weil unser Verstand, unsere Erfahrungen, die Erfahrungen unseres Umfeldes, die Erfahrungen im Studium, die Erfahrungen. Wir haben so viel Wissen. Aber letztlich geht es um unser Herz, um die Beziehung zu Jesus. Und da brauchen wir Einfachheit. Zurück zur Einfachheit. Willkommen in der Einfachheit. Und ich fand es ja auch heute ganz spannend, weil die Vorgeschichte zu dem Gottesdienst, es ist schon mal fast ein Unding, dass an einem, ja, für unsere Gemeinde zum ersten Mal, kein Unding, aber es möge öfters passieren, Segnung und Taufe ist schon außergewöhnlich, ja. Glaubenstaufe und Segnung. Und der Termin war eigentlich am 15., eine Woche schon vorher. Dann habe ich gedacht, wow, wie kann das sein? Die einen wollen sich da taufen lassen, die andere segnen. War ja nicht gemacht oder abgesprochen. Jetzt ging das aber aus einem Grund nicht. Da habe ich gedacht, ach schade irgendwie. Hat nicht geklappt, ja, wäre irgendwie cool gewesen. Da konnten die anderen aber auch nicht. Und dann konnten beide aber heute. Und deswegen ist das heute so. Das kann man sagen, Zufall, aber ich glaube nicht an Zufälle. Und deswegen steckt da, glaube ich, eine Message drin. Wir sollen den Unterschied erkennen zwischen Segnung und Taufe. Und ich habe so viele Gespräche über Segnung und Taufe. Ihr dürft bitte, sagt mir was anderes, wie ich euch erzähle. Ich bin total offen. Wenn ich das im Wort finde, wir ändern die Sachen, wir, ja. Aber auf der anderen Seite, wo ich Sachen erkannt habe, da lange ich auch voll rein. Also da, wo ich andere Sachen empfangen habe, da lange ich dann wirklich voll rein. Reinhauen, genau. Deswegen wollen wir auch ein bisschen reinschauen und man kann es gar nicht so richtig trennen, Heiliger Geist und Glaubenstaufe. Heiliger Geist kann man sowieso von nichts trennen, weil wenn du Jesus und Gott willst, musst du dich vor den Heiligen Geist öffnen. Der kommt mit dem Heiligen Geist, der ist ja da drin. Jesus ging, damit er kommt. Aber wir können schon zu Jesus beten, aber da ist erstmal ganz viel Heiliger Geist drin. Es ist auch nicht nur Heiliger Geist, sondern es ist auch Jesus und Gott drin. Ich kann es euch nicht erklären, das ist die Trinität, das ist auch nicht so einfach. Aber wenn wir es als Kind versuchen zu verstehen, ist es sehr einfach. Deswegen seid einfach total ermutigt, auch mal damit einzutauchen, was eigentlich die Glaubenstaufe ist. Wenn wir das Wort sehen, Baptizo, griechisch wieder, ich kann kein Griechisch, ich kann nur einzelne Worte, dann bedeutet es nicht tröpfeln, auch nicht, es gibt keine Stellvertreterschaft in der Glaubenstaufe, sondern der Begriff ist abgelehnt vom Handwerk, der Gerber. Den kannte man gar nicht in christlichen Kreisen. Wir kennen den, aber damals war das nicht bekannt. Man hat ihn genommen, um was zu verdeutlichen, was ich sage. Man hat ein weißes Tuch. Das geht in einer Zustand, nämlich weiß, geht es da jetzt hinein. Und ihr wisst schon, was passiert. Wenn ich es raushol, sind zwei Sachen passiert. Es ist nass und es ist farbig. Und eintauchen bedeutet völlig eintauchen, um in einer anderen Daseinsform aufzutauchen. Also, es werden eigentlich drei Punkte beschrieben in der Bibel. Deswegen willkommen zur Beerdigungsfeier. Heute ist eine Beerdigung. Ja. Also heute ist eine Beerdigung. Willkommen zur Beerdigungsfeier. Und es wird auch nicht bei der Beerdigungsfeier bleiben, sondern es geht weiter. Die drei Dinge, die passieren, ist Sterben und Tod. Völliger Tod. Begräbnis unter der Erde. Und eigentlich das Ding dann aus, wenn es nicht da eine Auferstehung gäbe. Und Auferstehung, drei Sachen, hat Jesus durchgemacht. Und was wir damit zu tun haben, ist, dass wir da hinein gewoben sind. Es ist ein Anteil durch Glaube und Bekenntnis. Und deswegen ist es auch nicht nur, das kann man auch machen. Auf der einen Seite ja, ist irgendwie ein nettes Ding und auf der anderen Seite ist auch nicht heilsnotwendig nach meinem Verständnis. Ja. Manche sagen, wenn du nicht glaubensgetauft und wassergetauft bist, dann bist du nicht errettet. Das kann ich jetzt aus der Bibel nicht sehen. Ja. Aber wenn das Jesus selber macht und uns vorschlägt, ich wäre doch doof, oder? Entschuldigung, ich will es nicht auf euch implementieren, ja, aber das wäre doch unklug, das nicht zu machen. Und ich möchte alle ermutigen, die einfach anders denken. Zerlegt mich, komm auf mich zu. Was für mich das Schlimmste wäre, während Gottesdienst schon alle rausgehen und sagen, es war schön. Ist ja auch okay. Ja, ich möchte auch ein bisschen, dass Gott Neues schaffen kann, dass ihr in Bewegung seid und auch eine neue Frische habt. Oder dass man sich auch mit dem mal auseinandersetzt, wo man anders denken kann. Das kann man ja. Ich habe auch lange anders gedacht. Also, ja. Wir sind da mitten hineingewoben in das Ganze. Übrigens gibt es laut Bibel drei Taufen. Es gibt die Taufe des Johannes, es gibt die Taufe Jesu und es gibt die Geistestaufe. Wir wollen einfach die nächsten Monate auch mehr in dieses Thema noch eintauchen, wieder, weil ich auf dem Herz habe oder wir als Gemeinde die Sachen, die wir glauben, auch zurückzuholen, wortfundiert, wissen, was wir tun. Deswegen werden wir auch Lobpreisabende haben. Wir werden Gebetsräume schaffen für Kranke, auch ganz bewusst zu bestimmten Zeiten, wo man kommen kann, in einer bestimmten Frequenz. Und wenn du jetzt irgendwie spürst, du würdest da auch gern dafür beten, dann melde dich bei uns. Wir suchen noch Bäder, die das auch wirklich geistlich mit begleiten. Das sind richtig wichtige Sachen. Und das soll alles noch vor dem Sommer, vor den Sommerferien stattfinden. Wir empfinden, Gott bewegt sich und unser großes was wir tun als Gemeindeleitung, ist uns ausrichten, was Gott tun will. Immer noch total am Lernen, nur die Werke zu sehen, die Gott zu tun vorbereitet hat. Das ist auch noch ein Feld, aber es ist so segensreich, sich da drin auszurichten, weil das Beste verpassen wir ohne Gott. Also das Beste verpassen wir wirklich ohne Gott. ich verpasse noch so viel. Aber ich habe gemerkt, was von Gott kommt, ist gut. Und deswegen stehe ich auch hier und wir, weil wir einfach wissen, dass wir Gott brauchen, in jedem Atemzug, in jedem Tag. So, jetzt müssen wir aber die Kurve kriegen. Ich erkläre einfach mal kurz die Taufe. Da ich vergessen habe, die Fernbedienung hier vorzunehmen, danke ich dir, Manuel, dass du die nächste Folie bringst. Wir schauen einfach Römer 6 rein. Wenn du ein bisschen was über Taufe, Glaubenstaufe lesen möchtest, da ermutige ich Römer 6, 1 bis 14 oder 9 ja, zu lesen, nochmal zu Hause. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Das ist schon eine krasse Aussage. Wir müssen sich mal vergegenwärtigen und habt einfach hier dieses Ding da im Blick. Dieses ganz enge mit Jesus sterben als eine Glaubenshandlung, weil Jesus das so sagt, dass es in der Taufe da drin steckt, als eine öffentliche Proklamation und ein Bekenntnis im Glauben. Da steckt wirklich diese Verbundenheit drin, auf seinen Tod hin getauft zu sein. Das ist schon eine krasse Aussage, ja, wenn man sich das mal bewusst macht. Ich motiviere dich einfach mal darüber nachzudenken, mal wirken zu lassen, vielleicht auch mal lesen und dann gar nichts machen, sondern einfach mal sagen, jetzt erklär mir das mal, Heiliger Geist, was heißt denn das eigentlich? Weil ich bin immer noch drin, das zu entdecken. Ja. Die Taufe hat natürlich auch was Proklamatorisches, wenn sie nachher ins Wasser steigen, wenn sie ihre Zeugnisse sagen, warum sie das machen und es öffentlich bekunden, dann hat es auch was Proklamatorisches. Das heißt, sie können sich auf ein Datum berufen, die Gemeinde war Zeuge, die sichtbare Welt sieht es, die unsichtbare Welt sieht es, hier bin ich, hier stehe ich, das glaube ich. Und wenn das irgendwie anders laufen soll an Gott vorbei, dann gibt es ein richtiges Problem, weil ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und nicht so einfach. Manchmal will es trotzdem aufstehen, ja, es gibt auch den Umgang mit dem Schatten. Aber grundsätzlich, wenn wir auch sehen, die Taufe des Mose, Altes Testament, das Meer ging nach den Juden wieder zu. Warum? Es war der Schutz vor den Feinden, die waren nämlich schon unterwegs. Und es war ein Schutz vor der Vergangenheit, vor der negativen Vergangenheit. Weil zurückzugehen, ob das mir nochmal auseinandergegangen wäre, wenn Gott sagt, es gibt ein verheißenes Land, weiß ich nicht. Und deswegen, die Taufe ist auch ein Schutz. Da steckt Power drin. Das ist das, was Jesus sagt, was wir machen sollen. Und das, was er selber aus Gehorsam auch gemacht hat. Nächster Vers bitte. Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens. Die Predigt heißt in Neuheit. Heißt sie so? In Neuheit des Lebens. Die hatte ganz viele Titel. Und da ist gelandet. In Neuheit des Lebens. Wow. Hey Gott, ich brauche Neuheit meines Lebens. Irgendwie läuft es dermaßen schwierig. Und das ist ja was, wo wir immer wieder zu Gott kommen können. Wir werden verwandelt durch das Anschauen. Mose war also im Yom Kippur, in der Herrlichkeit war, in der Bundeslade. Und die kamen raus und haben gesagt, hey, wie sieht denn Mose aus? Der ist ja ganz anders rein, der glänzt, der leuchtet. Ja. Sogar sein Angesicht hat man zugedeckt. Und das Neue Testament beschreibt, dass wir durch das Anschauen, durch Gegenwart, durch das, dass du diesen Vers anschaust, dass du meditierst, dass du heute hier bist, dass du Lobpreis machst, dass du dir Gedanken drüber machst, findet Metamorphose, griechisch statt, von einer Daseinsform in eine andere Daseinsform, verwandelt, brauchen wir, verwandelt in sein Ebenbild. Und ich möchte uns ermutigen, zu meiner Jugendzeit hat man noch Bibel gelesen und Bibelverse auswendig gelernt. Ich glaube, dass das heute im Einzelfall stattfindet. Ich sag's mal so rum. Und ich möchte euch ermutigen, einfach Bibelverse auswendig zu lernen. Sachen, wo ihr spürt, da das berührt euch, geht tiefer rein, lest eine andere Übersetzung, betet, Heiliger Geist, was bedeutet das, warum wird es hier, warum, ja, was auch immer. Da gibt es was zu entdecken, da können wir graben, das Wort ist einfach so tief, da gibt es so viel zu entdecken, als dass man es nur liest. So, nächster Vers, 5. Denn wenn wir verwachsen sind, also das beschreibt es ja auch ein bisschen mit diesem Baptizo, in der Gleichheit des Todes, so werden wir auch mit seiner Kraft auferstanden sein. Leute, die Auferstehungskraft hat einfach Da geht es nicht um Heilung, vom Tod zum Leben. Das ist anders, nochmal eine andere Kategorie wie Heilung. Und ich finde es so toll, was auf der Straße passiert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal für einen Toten gebetet hast, dass er aufsteht, ja? Aber wir sollen Tote auferwecken. Nicht von mir. Kannst du dir vorstellen, vor einem Toten zu beten, dass er aufsteht? Wenn Jesus sagt, weck Tote auf, heil Kranke. An den Sarg hingehen. Erstmal einen Schlüssel kriegen, an den Sarg hingehen und beten. Krass, oder? Nicht krass. Schon krass, oder? Ja. Weil die Auferstehungskraft da drin steckt. Das ist doch nicht, der Teufel will doch uns immer sagen, guck mal, wie du bist, guck mal, wie du lebst. Ja? Bist da im Schwarzwald, in deinem Häusle, pflegst deinen Garten und was soll da was werden irgendwie? Aber die Wahrheit ist, dass Gottes Kraft in dir steckt. Die Auferstehungskraft, die Tote lebendig macht, steckt in dir, wenn du dich ihm öffnest. Nicht deine Kraft, aber deine Öffnung. Und seine Kraft in dir. Nicht mehr lebe ich, sondern... Und ich glaube, es ist von Kindern insofern einfacher, weil das Kind reflektiert nicht, kann man sowas glauben, habe ich schon gemacht, passiert nichts. Ja. Und ich selber war auch mal so in dem Zustand, was Heilung anbetrifft, und dann hat Gott wirklich mir einen Exkurs gegeben und ich war mal ein Jahr lang, habe ich mich angemeldet für Heilungsgebet, das war die Zeit mit dem Uli auch im Gospelforum, wo ich da immer gekommen bin. Und Gott hat gesagt, hey, komm und sieh, ja, sei mit dabei, mach's, geh's an. Und glaub Gott möchte auch sagen, hey, glaub doch neu das Wort, was da steht. Wir haben keine Erfahrungstheologie, wir haben eine Worttheologie. Okay, wir machen weiter, sind wir, Vers 6 kommt jetzt. Und zwar hier geht's, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, eigentlich richtig übersetzt versklavt sind. Gibt es bei dir auch noch Sachen, wo du manchmal Dinge tust, die du eigentlich nicht tun willst? Okay, einige, danke. Hey, das ist doch das Leben, oder? Und wir sind aber trotzdem gerecht und heilig. Ich habe meinen Schuldbrief nicht dabei, der zerrissen ist. Ich wollte mitnehmen, die haben vergessen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Es gibt keine Anklage für die, die in Christus sind. Aber es gibt einen Prozess der Heiligung. Und wenn die Täuflinge aus dem Wasser gehen, gibt es immer noch, dass sie mal wieder einen Fehler machen und ihre Fehler einfach eingestehen können und Gott vergibt. Aber sie sind grundsätzlich geheiligt, sie sind Kind Gottes, sie sind errettet. Aber es geht auch um einen Weg der Heiligung, dass unser Charakter geformt wird, der Gott immer mehr entdeckt und kennenlernt. Hey, das ist die Sklaverei ist am Ende. Und wenn du dich da noch fühlst, manchmal als Sklave, in Zwänge bist oder keine Ahnung, lass dich immer wieder befreien von Jesus. Jesus sagt, wir sollen zusehen, dass nicht ein Joch der Knechtschaft auf uns liegt, weil von ihm kommt es nicht. Wir können immer wieder an das Kreuz, wir können immer wieder diese Last ablegen, die wir uns auferlegen haben lassen. Und hey, das macht so viel Spaß, wenn der Heilige Geist kommt und du hast Freude, Friede, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, alles, was halt da drin ist, alles im Heiligen Geist. Mega. Mega. Amen. Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen, also gerechtfertigt. Was heißt gerechtfertigt? Zwei Worte, gerecht und fertig. Das Gerechte ist fertig, gerechtfertigt. Alles gemacht, ganz leicht zu merken. Ist gerechtfertigt von der Sünde. Schuldgriff, Anklage, es gibt es einfach nicht mehr. Deswegen klag dich auch nicht selber an für Fehler, habe ich so lange gemacht. Ich habe es probiert, es bringt nichts. Ja. Hilft nicht, ja. Ist Käse, weglegen. Und Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wenn du gläubig bist und wenn du dann auch noch getauft bist und es öffentlich bekundet hast, dann bist du nicht mehr tot zu kriegen. Du bist so ein Ewigkeitsding. Das in Ewigkeit lebt bei Gott. Und es geht mal länger wie hier. Uns kommt das, mir kommt manchmal das schon wie eine Ewigkeit vor. Manches scheint nicht aufzuhören. Ja. Aber wir sind errettet und wir sind in Ewigkeit bei ihm. Unser Name steht in seinem Buch. Und ich freue mich auf die Zeit. So gerne ich hier lebe, aber ich freue mich auf die Ewigkeit, die geht ein bisschen länger. Und solange es hier ist, machen wir noch Krach, wir zerstören die Macht des Feindes und wir bauen das Reich Gottes. Wer ist dabei? Einige sind da, viele. Heute ist unser Mandat, dass wir die Menschen aus der Knechtschaft erlösen, aus der Gefangenheit und dass wir das Reich der Freiheit aufbauen. Und dazu gilt es, jede Minute zu stehen, solange wir leben. Und wenn du in Rente bist und noch atmest, geht es weiter, sage ich zu mir. Bis ich nicht mehr atme, dann geht es nicht mehr. So, und der letzte Vers, also der Tod hat die Macht verloren. Mein Pastor aus Lernberg hat immer gesagt, hat immer den brutalen Aussatz gehabt, dass der Tod ein Taxi, wie hat er gesagt, ein Taxiunternehmen zum Himmel ist. Ja. In die Ewigkeit. So, Punkt, Vers 11, letzter Vers. So auch ihr haltet euch der Sünde tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Haltet. Ich bin in Haltet hängen geblieben. Und ich habe mal gegraben, was heißt haltet. Da steht auch wieder so ein griechisches Wort. Das heißt auf jeden Fall aufgrund der Berechnung bewerten. Halten. Es ist quasi nicht nur so eine Haltung, sondern die hat wirklich einen Grund, den man bewerten kann. Das ist berechnet, da gibt es eine Formel, eine Aussage und ist allgemein gültig. Wir können uns darauf beziehen. Das ist mit Haltung gemeint. Und deswegen soll man diese Haltung, also das ist eine feste Gewissheit, eine Zusage, ein Wissen, dass es so ist, festhalten. Dass wir der Sünde für tot sind, unserem alten Leben, das gekreuzigt und begraben ist, und dass wir in Neuheit aufstehen, Gott aber lebendig, lebend in Jesus Christus. Zusammenfassung, am Schluss, 3 Punkte. Was passiert jetzt? Sterben, begraben, auferstehen. Sterben, der alte Mensch, der Sündige, der Teil, der eigentlich toxisch ist an uns, der nicht funktioniert, der uns und unser Umfeld immer wieder negativ beeinflusst. Und mit dem wir sind auch gar nicht konstruiert, dass wir mit dem Teil leben können, das funktioniert nicht. Aber wir stehen auf in der Neuheit des Lebens, in Christus, in Jesus, in seiner Kraft. Ganz viel, in uns gibt es unglaublich viel Raum für Gott. Es wird nie ausgehen, den Raum zu vergrößern. Und das wollen wir jetzt tun. Jetzt sieht man natürlich den Unterschied zwischen Segnung und Taufe. Die 3 Schritte mit dem Säugling, ich weiß nicht, wie ihr so drüber denkt, den man da lehrt. Also es wird sicher nicht einfach. Ja. Ja. Wird sicher nicht einfach, das zu lehren. Deswegen also meine tiefe Überzeugung ist, dass es Glaubenstaufe ist, dass Gott voll respektiert, wie wir uns verhalten. Ja, aber wenn du nicht getauft bist und voll mitkonntest heute, dann kannst du dich auch noch spontan taufen lassen. Hatten wir auch schon mal. Das wird heute auch gehen. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Taufe. Ich freue mich riesig. Wir haben 3 Täuflinge.